Die Palmowskis machen Betrieb, die Geschichte des Erfurter Schauspielhauses. So habe ich die Sendung übertitelt. Das klingt irgendwie klasse. Und die beiden, die ich jetzt im Studio habe, sind auch klasse. Petra und Frank Palmowski. Sie brennen für Theater und das seit vielen, vielen Jahren. Schön, dass ihr da seid. Hallo Petra, hallo Frank.
Hallo.
Geht's euch gut?
Ja.
No. Wunderbar. Ihr seid natürlich aufgeregt, weil immer, wenn es um Theater, wenn es um Kultur geht, wenn es um eure Stadt geht, dann spüre ich in euren Augen und Gesichtern Leidenschaft. Und ich weiß nicht, wie lange ihr schon ins Theater geht, aber ich glaube, Petra, deine erste Vorstellung war 1964, die du im Schauspielhaus gesehen hast. Hast du tatsächlich noch Erinnerungen dran? Du bist Jahrgang 55, da warst du noch relativ klein, oder?
Ja, zweite Klasse, sieben, acht Jahre. Also ich kann mich erinnern an das erste Stück, weil ich habe relativ weit vorn gesessen im Schauspielhaus. Das war faszinierend. Ich kann mich auch noch an ein Bühnenbild erinnern. Rechts und links diese Tierhäuschen, diese Figuren, die man auch aus Bilderbüchern kannte, dieses farbige Bild. Und diese Figuren aus den Bilderbüchern haben plötzlich gelebt, haben sich bewegt, haben gesprochen. Und das war faszinierend. Und natürlich das ganze Haus voller Kinder. Und es gab ja damals auch ein Theaterabonnement für Kinder, für Schulklassen, wo man regelmäßig gegangen ist. An spätere Stücke kann ich mich nicht mehr so erinnern, aber das war also eigentlich so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, ach, das ist ganz toll.
Als Petra Palmowski noch nicht Palmowski hieß und in der zweiten Klasse schon im Theater war und Erinnerung hat, ist Frank, der damals schon Palmowski hieß, noch im Erzgebirge rumgestoxelt und hat wahrscheinlich von Theater noch keine Ahnung gehabt, oder Frank?
Ja, doch, ein bisschen Theatererinnerung habe ich auch, aber eigentlich vorwiegend negative aus der heutigen Sicht. Wir haben regelmäßig in Karl-Marx-Stadt als Schüler, Oberschüler Vorstellungen besucht und haben uns dort aus meiner Sicht heute grauslich benommen. Also wirklich fürchterlich.
Die Schüler?
Die Schüler. Ich schäme mich heute noch. Ich kann mich an eine Faust-Inszenierung erinnern. Klassischer Faust mit herrlichen Kostümen und wir wurden von der Bühne ermahnt, wir sollten endlich ruhig sein.
Aber hat es Sinn, Kinder ins Theater zu prügeln?
Ja, unbedingt.
Ernsthaft?
Unbedingt. Also ich erlebe das heute.
Also prügeln, ich habe gesagt, ins Theater, also zwingen, ins Theater zu gehen.
Ja, ein kleines bisschen Zwang kann nichts schaden.
Ernsthaft?
Also wir setzen uns heute, aus heute Sicht gern in die Schotte oder in die Arche, ins Puppentheater, in Schulklassen rein und sind fasziniert von der Begeisterung der Kinder. Da sind wir die einzigen Erwachsenen mit den Lehrern drin und wir genießen das.
Das haltet ihr aus?
Nein, ja. Wir genießen das.
Ernsthaft?
Ja.
Ja. Also das heißt, aber
die glänzenden Augen, die Begeisterung, auch Zwischenrufe oder Mitaktionen. Aber das ist die Zukunft.
Also um das nochmal klar zu machen, reinprügeln ist natürlich nicht so gemeint. Man muss die Kinder von Anfang an dahin stupsen, also dass sie auch Theater, andere Formen von Kultur erleben und das Authentische. Auf einer Bühne Leute zu sehen, die zu spüren, ist was anderes als einen Film zu sehen. Also Theater bleibt Theater. Man könnte ja sagen, das ist ein Medium, was ausstirbt, weil es einfach schwer zu bezahlen ist, weil es ja ein Riesenbetrieb ist und nur noch für eine elitäre Gruppe da ist, ist Theater tot?
Also das empfinde ich nicht so. Der Unterschied zum Film, der Film ist immer gleich, wenn ich mir den anschaue. Aber das Theaterstück ist jedes Mal anders. Auch die Schauspieler machen mal einen Fehler. Es ist Aufregung auf der Bühne durch irgendwelche Hintergründe und das ist für mich das Faszinierende, dass ich beim zweiten Mal dann sehe, ach, das letzte Mal war anders. Ja. Da war eine ganz andere Emotion dahinter. Und das ist für mich Theater. Das ist ein
einzigartiges Erlebnis. Ne? Also das ist richtig. An dem Abend wird man das als einziger so sehen und ja, es wird nie wieder so sein.
Das ist richtig. Und Kinder, ich sage jetzt einfach, müssen erst einmal drin gewesen sein oder ein zweites Mal. Wenn die Kinder von vornherein sagen oder wenn ich als Erwachsener sage, nee, ist nichts für mich, ich habe es ja gar nicht ausprobiert. Ich weiß es ja gar nicht.
Muss es einfach probieren. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, also sogar bei Opern und Sinfoniekonzerten, wo da das eigentlich überhaupt nichts für. Aber dann trotzdem kam irgendwie diese Atmosphäre, ist toll. Nun wollen wir jetzt nicht über Theater im Allgemeinen reden, sondern ganz konkret über das Schauspielhaus. Wobei das wieder schon, als es gegründet wurde, einmal hieß Kleines Theater Erfurt, dann Theater des Tanzes, Kleines Theater der Stadt. Vorher war es die Ressource. Wie das Ding nun hieß und seinen Namen bekommen hat, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wir müssen über das Schauspielhaus reden. Das soll jetzt wieder belebt werden, aber das bittere Kapitel ist eigentlich, dass es so lange leer gestanden hat. 14. Juni 2003 ist das geschlossen worden. Ist das ein dunkles Kapitel der Stadt Erfurt, Frank?
Das ist ein ganz trauriges Kapitel. Also das ist damals bei der Schließung mit dem Schauspieler und Intendanten Peter Sodan zu sprechen. Wer ein Theater schließt, will ein dummes Volk. Das war eine harte Aussage, aber wenn man bedenkt, dass sich 27.000 Erfurter damals für das Schauspielhaus bekannt haben durch ihre Unterschrift und das Ding dann trotzdem zugemacht wurde, ist das schon eine bittere Angelegenheit, weil das Schauspielhaus schreibt 100 Jahre Erfurter Geschichte.
100 Jahre.
100 Jahre Erfurter Geschichte. Nicht alles als Schauspielhaus, aber trotzdem Geschichte. 1897 als Ressource eines gutbürgerlichen Herrenvereines gegründet, wurde dort drin Politik gemacht. Nach außen hin war das ein Gesellschaftszentrum.
Also eine kleine Villa und da
eine große Villa. Ah. Man hat dort seine Bälle gemacht, aber nach beglaubigten Aussagen wurde dort drin durchaus Politik gemacht. Also viele Entscheidungen, die später im Stadtrat vor dem Krieg nur durchgewunken wurden, waren dort schon unter Dach und Fach gebracht. Man kannte sich, Lions Club oder sowas wäre vielleicht heute eine vergleichbare Institution. Und das war natürlich nach 1945 dann nicht mehr angesagt, so ein Herrenclub.
Dann kam der Umbau?
Aber schon 1945 war klar, man braucht Kultur. Die sowjetische Besatzung hat also als erstes auch die Theater geöffnet. Und schon 1945 gründete sich erst in Weimar ein Theater des Tanzes, des freien Tanzes. Hen Haas, eine Legende im Tanztheater, fand aber in Weimar dann keine geeigneten Räumlichkeiten, ging also 45, 46 dann nach Erfurt in das Schauspielhaus. Und schon 1946 wurde ein Stadtratsbeschluss gefasst, das Schauspielhaus als zweite Spielstätte auszubauen für das Theater. Und 1949 mit der Gründung der Republik am Goethes Geburtstag im August 1949 wurde dieses Haus erst als Goethe-Theater, kleines Theater mit Iphigenia eröffnet. Und von da an war das dann die zweite Spielstätte in Erfurt.
Was war die erste Spielstätte?
Die erste Spielstätte war das Opernhaus. Mhm. Also das schon seit 1894 als städtisches Theater in Erfurt.
Und ich muss mal sagen, nach dem Krieg nochmal ein Theater zu eröffnen, das war schon enorm, weil es gab ja nun ganz andere Probleme und eine Aussage und ein Statement für die Erfurter Bevölkerung, ein Theater hinzustellen.
Ja, also Erfurt hatte ja nun Glück, eine der drei Großstädte Deutschlands, die kein Flächenbombardement hatten. Das heißt, das Opernhaus war intakt, mit allem drum und dran, voll bespielbar, praktisch 45 schon. Das ging auch im Juni, Juli 45 schon los im Opernhaus mit den ersten großen Veranstaltungen. Das Schauspielhaus hatte auch keinen Schaden genommen. Also man konnte dort schon eigentlich aus dem Vollen schöpfen.
Und dann ging es auch gleich richtig los. War das dann reine Propaganda? War das sozusagen zum Aufbau des Sozialismus oder war da sozusagen die ganze Kulturpalette zu sehen und zu hören?
Es wurde unheimlich viel Klassik gespielt. Also es wurde auch die Klassik gespielt, die 1000 Jahre vorher verboten war. Also da kam wieder ein Lessing auf die Bühne und solche Sachen. Es wurde dann später natürlich auch progressives Theater und das Theater aus dem sozialistischen Ausland mit Uraufführungen rangeholt. Aber auch dieses Theater benutzt eigentlich, um Kritik zu üben. Also es war eine ganz spannende Sache.
Also Heiner Müller Inszenierung auch. Also es war auch schon. Also für die Spätgeborenen, das Theater war auch mal so ein Refugium für Gesellschaftskritik. Der natürlich war der äußere ideologische Mantel, wenn man sich Programmhefte anguckt, dann sind dann Erich Honecker und Bertolt Brecht Zitate und da geht es um Parteitag der SED und so weiter. Aber zwischen den Zeilen und in den Inszenierungen wurde auch versteckt Kritik geübt am System. Gesellschaftskritik, kann man das so einfach sagen, Petra?
Ja, das kann man so sagen.
Also das war durchaus auch ein wichtiger Hort, bin ich sagen, der Opposition, also zumindest von gesellschaftlichen Diskussionen, um es mal profan zu sagen.
Ganz genau so war das, ja.
Wir bleiben noch ein paar Minuten bei der Geschichte, denn die ist ja interessant, für die Stadt Erfurt auch sehr wichtig. Hat denn das Theater, das Schauspielhaus eher die zweite Rolle gespielt oder war das gleichberechtigt mit der alten Oper?
Das Theater Erfurt hatte nach eigener Aussage die Pflege des Sprechstückes in seiner Regie und das zwar dann ausschließlich. Das heißt, 1956 nach einem Ausbau des Bühnenhauses wurde dann das Haus zum Schauspielhaus erklärt. Nicht mehr kleine Bühne, sondern Schauspielhaus.
Wann ist es umbenannt?
1956.
1956 hat es den jetzigen Namen, den es jetzt auch noch hat Schauspielhaus. Vorher Goethe-Theater, Theater des Tanzes, kleines Theater Erfurt, kleines Theater der Stadt Erfurt. Auf den Plänen tauchen immer wieder unterschiedliche Namen auf. Hat mich verwirrt. Ist aber ein und dasselbe Gebäude.
Es ist ein und dasselbe Gebäude. 1957 kam dann in den Proberäumen des Ballettes noch die kleine Bühne dazu. Die wurde in Eigenleistung durch die Bühnen, durch die Techniker des Hauses realisiert. Material für sowas war wahrscheinlich keins da. Also in freiwilliger zusätzlicher Arbeit, sagt man heute, wurde das also realisiert und galt dann, ich zitiere, als schönstes und technisch am besten eingerichtetes Zimmertheater der DDR.
Ernsthaft?
Ja. Mit 94 Plätzen, wurde vorwiegend
als... Jetzt reden wir von der kleinen Bühne.
Von der kleinen Bühne im Schauspielhaus. Uh-huh. Ein Stock hoch. Und,
in der Villa?
In der Villa, uh-huh. Ja. Experimentierbühne auch. Also dort konnte man auch wirklich Dinge... Und dann wurden dort auch Dinge ausprobiert, kleinere Stücke in kleinerem Rahmen.
Und wenn es mal klappen sollte, zieht er vielleicht Radio Frei ein, wir wissen es noch nicht, aber dann können wir da weiter experimentieren. Die Belebung des Hauses, was passiert da mit euch emotional? Seid ihr da richtig dabei? Beäugt ihr das eher mit Distanz und sagt, naja, schöner wäre es, wenn es ein Theater geblieben wäre. Jetzt kommt da möglicherweise ein kommunales Kino, ein Radio, Tanztheater rein und da mögliche Konzerte und so weiter. Hat das eure Sympathie oder seid ihr skeptisch?
Das hat eigentlich meine Sympathie. Die Chance, dort auch nochmal Schauspiel zu sehen, ist natürlich ganz groß. Der Saal ist ja top und auch die Außenflächen, also das macht schon Spaß, dort mal reinzugehen.
Ja, also im vergangenen Jahr die eine Woche Wiederbelebung, genau, war für mich also schon was uneigentlich Besonderes. Man mag lachen, aber einen Tag Laubfegen vor dem Schauspielhaus war für mich ein echtes Highlight. Ja, ne? Das war einfach tätig sein in diesem Haus, mit diesem Haus. Wir waren ja bis 2003 nur Zuschauer, ohne den Blick hinter die Kulissen. Auf einmal war man ein Stück dieses Hauses und das war schon toll. Und dann habe ich mir also die Freiheit genommen in dieser Woche und bin mal ganz alleine 3 Stunden mit dem Fotoapparat und der Taschenlampe vom Dach bis in den Keller durch dieses Haus gepilgert und habe das mal komplett durchfotografiert, fürs Stadtarchiv auch. Und das war Magie. Also dort fand man noch alte Versatzstücke aus der Ressourcezeit im Keller. Tatsächlich noch Feuerböcke und solche Sachen.
Was ist ein Feuerbock?
Für einen Kamin, wo man das Holz aufstapeln konnte.
Ah, okay. Ja.
Und natürlich viel Zerbrochenes aus der Schauspielhauszeit. Räume, in denen komplett ausgekleistert waren mit Plakaten aus der DDR-Zeit. Und okay, man hat auch die Spuren der Hausbesetzung von 2013 gefunden. Und was ein bisschen.
Die Spuren von der Saxonia, die jetzt da drin, Schloss Einstein drin drehen.
Ja, die waren relativ harmlos und positiv, aber die vom SEK, von dem Training, die waren schon etwas heftiger.
Also das SEK hat auch trainiert drin, ne?
Die haben trainiert im Keller mit Genehmigung, ging damals auch durch die Medien. Man sieht die gesprengten Türen. Und ich habe auch Patronen eingesammelt noch. Also,
ernsthaft?
Platzpatronen. Aha. Also man hat live geübt, alles okay, aber der Schaden war beträchtlich. Mhm. Ne, und alles das atmet ja 100 Jahre Geschichte.
Abschließend für diese Runde. Wir haben uns vorgenommen, heute mal emotional zu sein. Das ist eine bittere Wunde in der Stadtgeschichte. Da könnte man sagen, also das Zitat von Sodann ist ziemlich hart. Man könnte auch sagen, na gut, da ist ja ein großer Palast aus Stahl und Glas hingestellt worden. Ein Operntheater-Neubau in Deutschland ist nicht so häufig. Und das ist ja auch ein beeindruckendes Objekt mit der tollen Akustik, ein toller Raum und da finden ja auch interessante Sachen statt. Die Wunde ist allerdings das leerstehende Haus. Ist das ein großer Fehler der Stadtgeschichte und auch der Verantwortlichen, dass das Haus seit Juni 2003 leer steht? Oder ließ sich das nicht anders machen?
Finanziell gab es sicher Notwendigkeiten dafür. Aber nachvollziehbar ist es eigentlich nicht, denn es ist ja nicht nur das Schauspiel gestorben, es ist mit diesem Tag, mit diesem Tod auch das Ballett gestorben in Erfurt und das Kinder- und Jugendtheater. Das Kinder- und Jugendtheater hat es geschafft in die Schotte über viele Mühen und täglichen Überlebenskampf, auch heute. Das Ballett hat eigentlich dann erstmal aufgehört zu existieren.
Und das Schauspielensemble eigentlich in der Form auch.
Und das Schauspiel.
Ist ja. Also man kann doch immer sagen, für die auch, die dazugezogen sind, im 2003 ein Opernneubau, Theaterneubau, okay, mit der bitteren, dicken, großen Pille Kinder- und Jugendtheater gab es ja im Schauspielhaus, wissen ja auch viele
nicht. Das war ein tolles Kinder- und Jugendtheater.
Es war kann man sagen, ein Ensemble.
Ja.
Ein Ballettensemble. Ja. Und ein Schauspielensemble. Drei Ensemble wurden dem geopfert.
gekündigt. Wobei man kann jetzt auch nicht der Stadt alleine die Schuld geben. Es war einfach die Theaterdiskussion um eine Fusionierung nach 2000, Schaffung eines Staatstheaters mit Weimar. Und dann kam die Entscheidung von Weimar, wir bleiben autonom. Und dann musste Erfurt nachziehen. Und die gesamte Finanzierung für das neue Theater in Erfurt, im Brühl, war so, dass also diese Fusionierung kommt, aufgesetzt mit den ganzen Unterstützungen, sodass eigentlich finanziell erstmal keine Luft mehr war für das Schauspielhaus. Mhm. Man hätte die Chance gehabt, es einem freien Träger zu geben, aber die wurde natürlich nicht wahrgenommen.
Es gab also, die Initiative Neues Schauspiel, muss man auch wissen, aus den Protesten, aus dem Frust, aus dem Ärger ist was Produktives entstanden, die Initiative Neues Schauspiel, die in der Barfüßer Kirche spielen und immer noch keine richtige feste Spielstätte, so eine richtige haben eigentlich, ja, das wäre ja der Ort gewesen, wo man es hätte wieder beleben können. Ja, eine bittere Pille, schade eigentlich und da ist immer noch, spüre ich bei euch immer ein bisschen Restfrust noch durch?
Ja, auf alle Fälle, weil man hat auch, die Situation war eine völlig andere als in der alten Oper. Die alte Oper war völlig verschlissen. Also wenn man da reingegangen ist und durch das Haus gegangen ist, dann war wirklich der Charme der 30er Jahre, 20er Jahre teilweise noch. Das Schauspielhaus wurde zwischen 1985 und 88 komplett generalsaniert. Dort wurde alles neu gemacht, vom Dach bis in den Keller, Heizung, Bestuhlung, komplett neu. Das heißt, das Haus war noch nicht allzu alt, wo es geschlossen wurde. Das war also praktisch ohne größere Investitionen wäre es weiter betreibbar gewesen. Mhm. Also man musste nicht sagen, ich muss dort 1 Million in die Hand nehmen oder 10 Millionen, sondern das Haus war intakt und das ist ja heute noch intakt. Das ist ja das Faszinierende, was wir voriges Jahr gesehen haben. Der Saal war mit dem Staubsauger in einen bespielbaren Zustand zu versetzen. Das hätte niemand geglaubt. Es wurde ja immer so ein bisschen vermittelt, das ist jetzt nur noch eine Ruine. Also alle Beteiligten, die drin waren, auch bei den Führungen, die wir gemacht haben, waren überrascht vom Zustand des Hauses, vom guten Zustand des Hauses.
Sagt Frank Palmowski, der mit seiner Frau Petra Palmowski zu Gast im Studio ist und wir erzählen Geschichten über das Schauspielhaus, über das alte und hoffentlich bald wieder neue Schauspielhaus. Nach einer Musik von Sagara geht es weiter. Zu Gast im Montagsgespräch die Familie Palmowski, Petra und Frank Palmowski, obwohl dann noch die Anne fehlt, die Theaterbegeisterte in der Familie. Aber wir wollen ja über die alten Geschichten sprechen, aber auch über Wunden und jede Stadt hat die Kultur, die sie verdient. Und es gibt ja den Ruf, dass die Stadtoberen, nicht nur der Oberbürgermeister, auch andere, nicht allzu viel für diese Form von Kultur übrig haben. Das kann man ja sehen bei Premieren im Theater Erfurt und an anderen Orten. Und dass hier was ja stattfindet. Aber was nicht mehr stattfindet, ist Schauspiel in dem Sinn. Und wir reden über das Schauspielhaus mit Petra und Frank Palmowski. Könnte man sagen, dass auch die jeweils Regierenden in der Kommune dafür verantwortlich sind, dass so lange dieses Haus leer stand, von 2003 bis jetzt? Frank, muss man sagen, das ist einfach eine ganz klare kommunalpolitische Verantwortung, weil das ja Eigentum der Stadtverwaltung, also der Stadt.
Es ist Eigentum der Stadt, ja. Es gibt ja nun jetzt eine Initiative, die ohne kommunale Mittel das Ganze wiederbeleben möchte. Und es gibt auch einen einstimmigen Stadtratsbeschluss für dieses Kulturquartier. Nun muss man eigentlich hoffen, dass das jetzt wenigstens diese Chance ohne Geld der Kommune wahrgenommen wird und nicht wieder irgendwelche Steine gewälzt werden, die das versuchen zu verhindern.
Es gab also einen Stadtratsbeschluss, dass man sich bewerben kann. Jetzt laufen gerade im Moment die Verhandlungen darüber und da muss der Stadtrat natürlich nochmal entscheiden, ob es tatsächlich dem Verein Kulturquartier gibt. Damals, also als das 2003 das Schauspielhaus geschlossen wurde, hätten die Akteure jemals gedacht, dass es so lange leer steht? Und wenn sie es gewusst hätten, was wäre dann passiert? Was glaubst du? Oder was glaubt ihr?
Also, dass es so lange leer steht, haben wir nicht gedacht.
Undenkbar eigentlich?
Das war undenkbar. Ich habe es ein bisschen als Schreckschuss gewertet, aber das hat man eigentlich nicht für möglich gehalten.
Wenn ihr das gewusst hättet, hätte es da eine Besetzung oder eine Initiative gegeben, Frank, wäre das denkbar gewesen, dass man...
Das wäre auf alle Fälle denkbar gewesen. Also, dass man das Haus eigentlich als Immobilie zum Tode verurteilt mit dieser Schließung, das hat in Erfurt niemand für möglich gehalten.
Da hätte es eine Besetzung gegeben und dann wäre es SEK in echt gekommen und hätte nicht nur Übungen gemacht. Also das ist ja, muss man sich auch mal überlegen, dass die Stadtverwaltung zugelassen hat, dass das Sondereinsatzkommando des SEK im Keller Übungen macht und da richtig rumschießt und Türen sprengt und das Ding eigentlich niedermacht. Also zumindest im Kellerbereich ist ein Unding, oder?
Die Schäden sind beträchtlich, die kann man sich auch anschauen. Also ich habe das mal versucht im vergangenen Jahr ein bisschen zu dokumentieren, weil es einen sprachlos macht. Mhm. Es waren vorwiegend die Brandschutztüren, die es betroffen hat, durch die man sich gesprengt hat. Und die waren bis 88 eigentlich bei der Generalsanierung neu eingebaut. Also das war richtig...
88? Noch, also
ne? Ja, das so war Top-Material und die haben das aufgekriegt. Und ich habe auch noch die Patronenhülsen eingesammelt, mit denen sie geübt haben. Ne?
Ja, ja. Also eins der vielen Sachen, die eigentlich bitter sind, und es ist ja auch dementsprechend nicht gesichert worden, da wurden ja die ganzen Kabel, also haben also Kupferdiebe haben da ordentlich das rausgeholt, das kommt ja noch dazu. Das heißt, es ist nicht mal richtig gesichert worden. Also da haben sich Leute Zutritt verschafft und haben das die Kabel rausgeholt.
Es war das Schicksal jedes Lost Places, also jedes verlorenen Hauses, dass man dann sich bedient dort drin. Ne? Also das war so. Aber die Schäden sind, wie gesagt, eben doch mehr kosmetischer Art. Also Das Haus steht unter einem guten Dach und mit einem guten Keller. Und es ist intakt.
Wir können es retten. Wir wollten ja eigentlich auch über schöne Sachen reden. Frank, was war deine erste Vorstellung, die du im Theater, im Schauspielhaus gesehen hast? Weißt du es noch?
Weiß ich nicht mehr, aber eine deutliche Erinnerung habe ich an Strindberg, Fräulein Juli. Mhm. Das kam mir jetzt, wo ich so darüber nachgedacht habe, wo ich mich also konsequent in den Anzug gezwängt habe, als Junggeselle damals noch, Anfang der 80er Jahre, mit Schlips und Kragen.
Ah, dann kanntest du Petra Palmowski noch nicht.
Da kannte ich sie noch nicht. Ich war theatergehender Junggeselle, Ausnahme. Ja. Und ich habe also gerade diese Kleiderordnung in der Erinnerung an unser Benehmen als Schüler im Theater immer ganz strikt gewahrt. Also das waren so Umgangsformen, wo ich dann gesagt habe, du kannst es nicht wieder gut machen, aber du kannst versuchen, besser zu machen. Ja. Und das ist die erste Erinnerung eigentlich an das Schauspielhaus, an die Oper hat man auch. Es fällt einem heute zunehmend schwer zu lokalisieren, wo hat man welches Stück gesehen.
Ist auch in räumlicher Nähe da.
Ja, es hat ja auch diese Überschneidungen gegeben. Als 97 das Opernhaus wegen Baufälligkeit geschlossen wurde, ging ja für ein reichliches Jahr das gesamte Theater in das Schauspielhaus. Das heißt auch, das Musiktheater lief im Schauspielhaus. Mhm. War eine etwas beengt chaotische Zeit, weil auch die Ringe dann dort untergebracht werden mussten mit zusätzlichen Veranstaltungen. Das war gerade für uns eine ganz intensive Theaterzeit. Unser Nachwuchs war da mitgefragt.
Ich will jetzt mal die Kennenlerngeschichte. Wann hat Petra Frank Palmowski kennengelernt? Im Theater oder was? Im Foyer?
Nein.
Beim Fasching.
Ach nee.
Ja.
Freiwillig.
Ich freiwillig, Petra unfreiwillig.
Ja. Ich bin eigentlich nicht zum Fasching.
Das ist mir sehr sympathisch. Ja, oh, gut. Und dann beim Fasching kennengelernt. Na gut, dann habt ihr eure Theateraffinität.
Ja.
Das ist richtig, ja.
Also meine Frau war ja nun langjähriger, erfahrener Theatergänger. Sie war auch engagiert in dieser Szene schon über ihren Betrieb. Kannst du noch ein bisschen was erzählen?
Du bist Bibliothekarin.
Ja. Ich habe in der Schuhfabrik gearbeitet als Bibliothekarin in der Betriebsbibliothek.
Der Schuhfabrik? Wie hieß die?
Paul Schäfer.
Du das warst war bei Paul Schäfer, hatte genau. Eine eigene Betriebsbibliothek.
Ja, natürlich.
Natürlich, dass ein Betrieb eine Bibliothek hat, ist ja. Da konnte jeder Betriebsangehörige von Paul Schäfer, der Schuhfabrik, konnte sich da Bücher ausleihen.
Genau, wir haben auch Buchverkauf gehabt und wir haben verschiedene Betriebsteile ja gehabt, unter anderem dann auch in Gotha. Oder Sorbenweg und so verschiedene. Und dann gab es jeden Monat eine Woche. Da habe ich Bücher in Körper gepackt. Die sind mir dorthin gefahren worden. Dann habe ich während der Mittagspause dort Ausleihe gemacht. Und dann habe ich eingepackt. Und dann wurden die für den nächsten Tag an den nächsten Ort chauffiert.
Und dann sind Sie da an die Werkbänke, wo es dann
gut gerochen hat nach Leim oder in der Kantine. Ja. Habe ich dann Tische zusammengeschoben, habe mich ausgebreitet. Und das hat gut funktioniert. Ich hatte viele Stammkunden, die dann auch schon immer ihre Wünsche geäußert haben. Für sich, für ihre Kinder. Wo ich exklusiv dann Pakete schon vorher gepackt habe. Weil das ja relativ schnell gehen musste. Die Pause war ja nicht so lang.
Mhm. Da hatte also der Betrieb Paul Schäfer eine Betriebsbibliothek.
Ja.
Sehr schön. Frank, du bist Energiewirtschafter, als Ingenieur, ordentlicher, guter Energieingenieur.
Energieingenieur, ja, habe dann aber mehr mit Papier zu tun gehabt, nicht so sehr mit dem richtigen Strom. Mhm. Auf diese Art und Weise bin ich dann auch an ein Premierenanrecht gekommen zu DDR-Zeiten.
Du hattest Beziehung.
Das war eine richtig heiße Ware. Meine Frau hatte sowas nicht.
Aber, Aha, da haben wir es. Das war das Attraktive an dir, du hattest das Anrecht und da, verstehe. Aber du musst nochmal erklären, Anrecht ist also, dass man sozusagen für Premieren und für bestimmte Vorstellungen konnte man, für einen bestimmten Betrag konnte man da reingehen.
Das gibt es ja heute auch noch. Das Anrecht ist auch noch. Nur, dass man heute, außer beim Konzert, wo die Anrechte immer ausverkauft sind, doch einfacher an ein Anrecht kommt, ein Premierenanrecht.
Erklär bitte nochmal, was ein Anrecht ist. Das muss man vielleicht für nicht die Theatergänger erklären. Das ist wie so ein Abo und
ein Abo zu einem günstigeren Preis, wo man aber dann auch so und so viele Vorstellungen wahrnehmen muss im Jahr.
Also was man nehmen muss, man muss dann die Karte kaufen.
Also man bezahlt das im Vorhinein, aber natürlich deutlich günstiger. Man kann auch tauschen, aber man hat dann halt auch für eine ausverkaufte
Premiere. Das Anrecht, dann diese bestimmten Vorstellungen dann zu sehen. Und das war zu DDR-Zeiten unheimlich beliebt und gar nicht ranzukommen.
Da war richtig schwer ranzukommen. Ein Premierenanrecht war, glaube ich, fast unmöglich. Aha. Also das heißt, es kam irgendwann ein Theatertechniker zu mir ins Büro. Ich war dafür verantwortlich.
Du warst bei Energiekombinat?
VEB Energiekombinat. Ich war verantwortlich dafür, elektrische Direktheizungen abzulehnen, weil die verboten waren. Aha. Und er brauchte dringend was. Und ich habe den Grund eingesehen, durfte eigentlich nicht. Und habe dann gefragt, wie sieht's denn aus? Und nach 14 Tagen haben wir ein Blatt Papier ausgetauscht.
Ja. Dann hattest du ein Premier. Ein Anrecht und das hatte ich dann, da bist du ein größerer Theaterfreund
geworden. War eine tolle Sache und das zweite war dann, nachdem ich meine Frau kennengelernt habe, nicht mehr so ein großes Problem.
Achso, weil sie dann auch Beziehungen hatte?
Nein, dann habe ich das auch noch bekommen.
Achso, verstehe. Das war dann wann, habt ihr euch kennengelernt?
84.
84. Und seitdem geht ihr zusammen ins Theater und verpasst kaum eine Premiere.
Ja, ja. Man geht nicht in alles, man geht aber in manches auch mehrfach.
Ernsthaft?
Ja.
Ihr guckt euch Sachen auch mehrfach an?
Ja. Ja.
Habt ihr keinen Fernseher zu Hause? Oder,
doch.
Auch. Also Fernseher, ganz kleinen Fernseher, ein riesen Bücherregal. Und,
genau so ist das.
Ne? Ja. Was war das beeindruckendste Erlebnis? Also ich gebe dir noch ein paar Geschichten mit dem, ich weiß nicht, ob ihr das Geschichte mit dem Kleid erzählen könnt, wo ihr sagt, das hat euch umgehauen oder sogar Skandalinszenierung. Gab es sowas in Erfurt, wo mal Leute rausgerannt sind, wo es richtig so einen Streit drum gab?
Also faszinierend war der Ball, 84. Mhm. Also da hat in der Premiere die Luft richtig gebrannt. Da war ja der Friedo Solter von Berlin, hat das inszeniert, der ganz früher auch mal im Schauspielhaus angefangen hat. Und das war also faszinierend. Ich weiß, dass da also in der Premiere dann auch Hausmitarbeiter noch auf den Stufen gesessen haben. Und was also fasziniert waren, wo sie alle erschrocken waren, wie über dem Klaus Schleif der Scheinwerfer explodiert ist, da saßen sie alle da und haben gesagt, oh mein Gott.
Das war nicht geplant.
Das war nicht geplant, nein.
Kein Effekt, ja.
Das war der Effekt dazu.
Ja. Es sind ja einige berühmte Leute, haben ja in Erfurt angefangen. Also Rolf Hoppe, ja. Ebert Esche.
Ja,
dann genau. Der Vater von Jan Josef Liefers und schon einige, die jetzt in Erfurt dann angefangen haben nach dem Studium.
Ja, ist richtig.
Du nestelst jetzt gerade an dem Papier. Hast du noch mehr gefunden, die
Nein, aber zum Beispiel Jan Josef Liefers, wo der mal hier in Erfurt war, haben wir ihm ein Theaterprogramm mitgebracht, wo sein Vater drin stand. Da hat er sich gefreut.
Ah, ja.
Und den Rolf Hopper haben wir vor 2 Jahren in Moritzburg kennengelernt und haben ihn natürlich von Erfurt gegrüßt und er konnte sich auch an seine Erfurter Zeit noch gut erinnern.
Moment, Moritzburg, das ist doch da, wo die Ausstellung zu 3 und 3 Haselnüsse für Aschenbrödel ist, oder?
Genau. Ja.
Da, wo auch immer noch regelmäßig Veranstaltungen zu diesem Film stattfinden.
Da ist jetzt die 5. Ausstellung, eine über 5 Jahre läuft die, eine Sonderausstellung über diesen Film mit unglaublichen Besucherzahlen. Man hat also dort für diese Ausstellung wohl 500.000 Euro investiert. Und innerhalb von ein paar Monaten waren da schon 200.000 Leute wieder drin.
Das ist muss sagen, ein Film aus den 60ern.
70ern.
70ern. 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Eine tschechisch-DDR-Produktion.
Genau.
Eigentlich ein Klassiker, ein Kultfilm. Und da habe ich aber in dieser Ausstellung ich gehört, da ist so ein großes Ballkleid hängen. Was in eurem Eigentum ist. Stimmt das?
Das ist richtig.
Also das Kleid, erklärt mal die Geschichte mit dem Kleid. Also ist die Geschichte des Kleid, das überhaupt was, und das hat ja auch was mit Erfurt und dem Schauspielhaus zu tun.
Das neue Opernhaus hatte 2003 einen Tag der offenen Tür. Und zu dem Tag der offenen Tür werden immer Kostüme versteigert aus dem Fundus, die sie nicht mehr brauchen, überflüssig sind. Und
gibt es auch jetzt noch solche Versteigerungen?
Ja.
Also war eine klassische Versteigerung 2003 und Palmowskis waren natürlich da.
Genau. Und wir haben ein Kleid aus dem Mittelalter von Romeo und Julia ersteigert, weil wir haben zu dem Zeitpunkt sind wir mal noch, haben wir im Mittelalter gemacht und haben gesagt, ach, das wäre ein tolles Kleid. Das
könnte heißt Mittelalter gemacht? Ihr wart so auf Märkten oder habt ihr so einen Mittelalter-Tanz gemacht?
In Leipzig waren wir auf dem Markt mit im August und wir haben Besiedlungszug mitgemacht in Sachsen 7 Jahre lang. Das war immer eine Woche lang. Und da haben wir gesagt, ach, das Kleid, das passt dort richtig rein. Aber getragen haben wir es dann nie. Es war ein kleines bisschen zu lang und es war zu schwer.
Und zu schwer für
Petra? Es wiegt also 5 Kilo.
Ach du Schreck, Moment, aber ihr habt das Ding ersteigert für ein paar Euro oder was?
Ein paar 30 Euro.
So, dann war dieses Kleid
im Schrank.
Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Ihr habt den Film dann irgendwie nochmal geschaut oder und wie?
Regelmäßig geschaut.
So. Der läuft immer zu Weihnachten 10, 20 Mal im Fernsehen und ein, zwei Mal schaut man sich den an. Das ist einfach Kult, ja,
okay. Dazu. Und jetzt die Geschichte. Also Frank schaut in eine Szene und denkt...
Nein, ich nicht. Also unsere Tochter hat Anne? Das gesehen, hat das Kleid getragen im Sommer.
Aha. Zum Gartenfest.
Dieses 5-Kilo-Kleid?
Ja, genau. Und Heiligabend, abends um 10, haben wir den Film noch so geguckt, so beiläufig. Und auf einmal, das sieht doch aus wie mein Kleid, sagt unsere Tochter. Screenshots gemacht, den Film rausgezogen, verglichen, Nähte verglichen und tatsächlich in der Ballszene sehr gut sichtbar, mehrmals sichtbar, dieses Kleid. Genau dieses, nicht ein ähnliches, sondern dieses Kleid. Und das ist natürlich...
Also wurde in der Ballszene...
Wurde in der Ballszene gezeigt und ist dann irgendwann irgendwie nach Erfurt gekommen.
Und in eine Inszenierung gelandet. Ihr habt es ersteigert und jetzt, und das ist ja die Geschichte, jetzt hängt es in der Ausstellung in Moritzburg als ein wichtiges Exponat.
Genau. Ja, es ist also in Erfurt ist es das letzte Mal bei Romeo und Julia in der Barfüßerruine im Schauspiel zu sehen gewesen. Mhm. Das haben wir auf Fotos gefunden.
2000 war das.
Ja, da sind wir auch selber drin gewesen. Wir haben sogar die Karten noch, die Eintrittskarten natürlich.
Ja, aber zur Sammelleidenschaft müssen wir mal was erzählen. Ja.
Also, und dieses Kleid haben wir dann, also ich habe das einfach aus Spaß dann mal im Internet in so einem Forum gesagt, ja, wir haben da was. Und kurze Zeit später meldete sich also Moritzburg, das Museum bei uns, und sagte, ja, wie sieht's aus, können wir das kriegen? Und dann habe ich das also runtergebracht nach Moritzburg, das wollten wir auch nicht der Post anvertrauen. Mhm. Wir haben das dort für sehr viel Geld versichert. Das steht als eines der wenigen Originalexemplare in dieser Ausstellung. Aus der Tschechei bekommt man kaum noch Originalexemplare, weil dort mittlerweile die Kleider aus diesem Film zum nationalen Kulturerbe erklärt wurden.
Nein.
Ja.
Nationales Kulturerbe?
Ja.
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Das ist der Kultfilm als solcher überhaupt. Und das macht schon ein bisschen stolz, dort mit einem Originalkleid vertreten zu sein. Wir haben seitdem auch freien Eintritt in Moritzburg in dieser Ausstellung natürlich, ne, jetzt für die nächsten Jahre. Und jetzt.
Frank Panowski, der Sammler. Also Petra, nervt das nicht mal, wenn der Typ alles aufhebt, alles auf kistenweise. Du hast ein größeres Archiv über das Schauspielhaus als das Stadtarchiv hier nebenan. Wo lagert ihr denn den ganzen Kram?
Zu Hause.
Wir wohnen.
Also hat das deinen Segen, Petra? Oder sagt
ja, du, das musst, hat meinen Segen.
Er sagt nicht, irgendwann muss doch mal der Kram weg oder irgendwo ins Museum oder ins Archiv.
Nein, also wir gehen auch oft auf Flohmärkte und schauen und es findet sich immer mal wieder was. Ein Theaterprogramm oder irgendwas anderes Kleines. Ja. Das ist schon ganz toll.
Frank, du archivierst mit Leidenschaft, also auch mit Akribie, habe ich das Gefühl. Das ist alles, also wirklich auch dann geordnet ist und und wie wird jetzt deine Tochter auch in deine Fußstapfen getreten ist, was das betrifft?
Das arme Kind.
Ja, muss ja.
Ja, klar, ich meine, mit einer Bibliothekarin verheiratet zu sein, selber auch ein Büchersammler zu sein.
Bücherschreiber, davon abgesehen, du bist ja immer Autor.
Ja, das auch,
viel,
ja.
Zahlreiche Bücher, ne?
Aber das funktioniert natürlich nur, wenn sie alle Interesse haben, weil also eine Wand ist bei uns eine Bücherwand. Mhm. Das ist einfach so. Und wir schlafen auf Büchern und Kartons und es ist schon sehr umfangreich. Also, aber man muss sich damit wohlfühlen. Ja. Sonst geht's nicht.
Ja. Die Geschichte ist das, was hinter uns liegt, und das, was vor uns liegt, ist irgendwie die Zukunft. Aber das eine hat mit dem anderen zu tun. Wenn ihr jetzt an dieses Theater, an dieses Schauspielhaus denkt, ist das, sind das für euch schöne Gefühle und schöne Erinnerungen oder überwiegt das Bittere? Oder könnt ihr sagen, diese 13 Jahre, komm, ist jetzt passiert, jetzt gucken wir nach vorne und das Ding muss wieder belebt werden?
Wir gucken jetzt eigentlich nach vorne. Also was noch faszinierend war, war 2001 der Theateralarm. Mhm. Als das die Schließung des Hauses ins Gespräch kam, dann gab es mal einen Theateralarm, wo die Erfurter eingeladen waren, dort ins Haus hineinzukommen. Da gab es Vorführungen, Ausstellungen. Da haben wir auch unser erstes Theaterkleid ersteigert. war damals noch ein Kinderkleid oder von einer kleineren Person aus dem Kinderstück. Ich glaube, Zauberinsel hieß es, glaube ich. Da haben wir noch ein Kleid, das auch dann noch getragen wurde, ohne Probleme. Und das war eigentlich faszinierend. Es gab hier schon in den 80er Jahren auch Bühnenbälle dort im Haus.
Bühnenbälle? Was sind denn Bühnenbälle?
Bühnenbälle war ein ganz zwanglosen Abend. Das heißt, man hat eine Karte gekauft. Es wurden Ausschnitte gezeigt aus laufenden Produktionen, aus vergangenen Produktionen. Das heißt, es war im Saal wurde was gezeigt, auf der kleinen Bühne wurde gezeigt. Es waren extra kleine Bühnen noch aufgebaut. Es wurde Musik gespielt. Es konnte getanzt werden.
Wo wurde da getanzt?
Im Foyer.
Im Foyer?
Im Foyer.
Aha, und kam da Musik vom Band oder hat er noch
Nein, haben die Theatermusiker haben gespielt.
Ah, die standen da irgendwo in der Ecke und haben gespielt?
Die hatten eine kleine Bühne, dort wurde dann Tanzmusik gespielt. Man konnte in die Technik rein, man konnte überall gucken, bis auf den Dachboden. Es gab auch eine Bewirtung, Kleinigkeiten. Und was interessant war, kann ich mich heute noch erinnern, die Schauspieler haben damals bedient.
Na.
Ja, und unser Tisch gehörte zu Reinhard Friedrich. Der hatte seine erste Spielzeit im Erfurter Haus und wir haben dann noch eine ganze Weile zwischendurch mal zusammengesessen und haben geschwatzt.
Also ihr seid beim Theaterball schon von Reinhard Friedrich bedient worden.
Genau.
Hat er es gut gemacht?
Hat er gut gemacht.
Kann ja sein. War schön. Ein Theaterball wie ein Tag der offenen Tür. Und kann aber selber mitmachen. Man sieht was. Eigentlich eine schöne Idee.
Es war eine tolle Idee und ist auch sehr gut angekommen. Ich weiß, in dem Jahr ist es mehrfach gemacht worden und auch das Jahr darauf. Dann weiß ich es nicht mehr.
Geschichten von den Palmowskis und wir hören ein kurzes Stück von The Temples und danach geht es weiter mit der Familie Palmowski, Petra und Frank Palmowski im Studio im Montagsgespräch. War das von der Platte Volcano. Ich habe das Gefühl, dass wir unsere Geschichtenblase gerade mal so ein bisschen angepiekst haben und da noch eigentlich so viel rauskommt und so viele Geschichten irgendwo noch vergraben sind und manchmal erinnert man sich ja an Dinge, die schon Jahrzehnte her sind und wenn man sie anfängt wieder zu erzählen, dann könnte man unendlich reden. Unsere Zeit ist jetzt fast um und wir haben nur ein paar Dinge erzählt. Zu Gast im Studio Petra und Frank Palmowski. Wir wollten über die Geschichte des Schauspielhauses reden, über die Zukunft können wir dann auch noch ein paar Worte verlieren, aber wir wollen natürlich auch über die Geschichte reden. Es ist ja wie ein Organ der Stadt, ein lebenswichtiges Organ, ein Theater. Mal erstaunlich, dass es ja viele Leute gibt, die noch nie im Theater waren. Und das Schauspielhaus ist, kann man sagen, irgendwie wie irgendwas, was entfernt wurde oder was abgeklemmt worden ist. Es muss jetzt wieder belebt werden, da muss jetzt wieder Blut reinfließen und das ist wichtig für eine Stadt. Wenn ihr euch, Petra und Frank, die Stadt Erfurt anschaut, da gibt es ja die einen, die sagen, ja, ist ein Dorf mit Straßenbahnanbindung, die anderen sagen, großartige Stadt, da lebt die Kultur, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, Frank, oder was? Wie würdest du Erfurt beschreiben, was Kulturvielfalt betrifft?
Also wenn ich mich mit Leuten, mit Touristen in der Stadt unterhalte, sage ich immer, ich darf dort leben, wo andere Urlaub machen. Dazu gehört natürlich ganz intensiv die Kultur, die Hochkultur, aber auch die freie Kultur. Und im Kulturquartier, also in der Zukunft des Schauspielhauses, in der von allen gewünschten, sieht man dort ein unheimliches Potenzial. Also da freut man sich jetzt schon drauf. Und wenn ich bedenke zum Beispiel das Tanztheater mit Esther Ambrosino, sie zieht, wenn sie dort einzieht, in ein Haus, wo es vor 70 Jahren eine unglaubliche Tanztradition begründet wurde. Das Theater des Tanzes von 1945 bis 1949 war das erste seiner Art in ganz Deutschland. Also das hat wirklich, das war damals ein Meilenstein in der Tanzentwicklung, die 1000 Jahre drastisch unterbrochen war. Und
du meinst jetzt die Nazizeit?
Ja, und das wäre also wirklich ein echtes Highlight, also eine ganz fantastische Sache, dort weiterzumachen in dieser Tradition. Und man sieht, wie gut dieses Tanztheater mittlerweile in Erfurt verwurzelt ist. Die letzten beiden Inszenierungen im Opernhaus waren also so gewaltig, dass also im vergangenen Jahr das Stück Orpheus den Zuschauerpreis bekommen hat. Und dieses Jahr der Herkules, der führt zu einer faszinierenden Entwicklung. Er halbiert das Alter der Zuschauer.
Also kann ich nur bestätigen. Also Herkules,
ganz, wenn man ganz gigantisch eigentlich, wie viele junge Leute dort den Weg ins Haus finden. Und dann, da kann man wirklich sagen, Schauspielhaus, da wartet was. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache.
Nochmal zur Geschichte. 1988 wurde der Partnerschaftsvertrag zwischen Mainz und Erfurt dort unterzeichnet. Es war ja auch nicht so selbstverständlich, dass zwischen einer Stadt in der BRD und der DDR, also zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, ein Städteabkommen oder ein Partnerschaftsvertrag unterzeichnet wurde?
Ja, diese Partnerschaft ist halt kein Nachwendekind, sondern das war schon 88 und dort wurde natürlich im Schauspielhaus deutsche Geschichte geschrieben, für uns auch. Ne? Ja. Also man sollte das alles nicht vergessen, wenn man über die Zukunft dieses Hauses nachdenkt.
Mal sehen, was dann für Verträge dort unterschrieben werden. Die letzte Inszenierung, über die schon gesprochen, Petra, die letzte Inszenierung, die ihr gesehen habt im Schauspielhaus?
Noch ist Polen nicht verloren.
Noch ist Polen nicht verloren, das ist ja Buh. Da war eine Hoffnung damals in dem Stück. Was war das für ein Stück? Hast du noch eine Erinnerung dran?
Ja, es ist ein kleines Theaterensemble in Polen im Dritten Reich. Okay. Also mit viel Uniform auf der Bühne, sehr symptomatisch auch für die Situation des Hauses. Das hatte also schon durchaus Symbolcharakter, auch im Text. Aha. Und ja, die letzte Vorstellung muss man einfach nochmal erwähnen. Die allerletzte Vorstellung am 14. Juni 2003. Wir saßen im Rang und eigentlich war die Ansage, der Eiserne geht runter und dann ist Schluss. Nach der Vorstellung Standing Ovations, auf der Bühne wurde geheult, im Zuschauerraum wurde geheult.
Es sind Tränen geflossen.
Ja. Ungeheure Emotionen, die Bühne voller Blumen. Dann ging natürlich der Eiserne runter und die Leute kamen dann doch wieder auf die Bühne. Es war also, die Emotionen haben einfach alle Beteiligten überwältigt.
Es war allen klar, dass diese Spielstätte vorerst...
Ja. Richtig.
Definitiv geschlossen wird und sie also umziehen und war dann auch die Schauspieler, denen war auch schon...
Die waren gekündigt. Die waren schon die gekündigt.
Hatten, ja.
Die waren also 2002 eigentlich schon, wo das dann klar war, waren...
Wenige sind übernommen worden, jetzt die schon die ganz alte Verträge hatten.
Ja.
Aber im Großteil... Ja.
Haben dort oben drin gesessen. Ich habe dann eigentlich, ich habe einen ganzen Film verknipst in dieser Schlussphase des Beifalles. Habe ich einfach immer nur auf den Auslöser gedrückt, in der Hoffnung, dass dann ein, zwei, drei Bilder davon gut sind.
Film verknipst heißt, es war richtig analog noch mit.
Das war noch, da gab es noch kein Digital, nein. Und es sind dann auch zwei, drei Bilder gut geworden davon, die mittlerweile auch schon ein bisschen die Runde machen, weil es wurde dort Geschichte geschrieben. Keine schöne, aber es wurde Geschichte geschrieben an dem Tag.
Teil der bitteren Stadtgeschichte, die geschrieben wurde.
Das ist richtig. Und es sind auch ganz wenige dann nach Hause gegangen. Also man ist eigentlich dort im Haus noch geblieben, weil man wusste, jetzt ist Schluss, jetzt komme ich da nicht mehr rein. Also wir sind dann irgendwo so gegen zwei gegangen, aber da waren noch viele da.
Naja. Ja. Mit dieser Geschichte wollen wir es bewenden lassen, mit der sentimentalen, etwas bitteren Geschichte, aber das sollen wir in Erinnerung behalten. Vielleicht wird es irgendwann zur Wiedereröffnung in 2, 3 Jahren, wer weiß, dann auch Tränen fließen, Tränen der Freude.
Sicher.
Sehen wir uns hoffentlich, vorher sehen wir uns sowieso wieder, wenn wir unsere Sendereihe jetzt eröffnen, aber da werden wir uns sehen und dann werden Freudentränen fließen und darauf freue ich mich. Besten Dank, Petra und Frank Palmowski. Wir sehen uns hoffentlich und hören uns vor allen Dingen bald wieder, wenn wir wieder über Geschichten im Schauspielhaus reden, denn da gibt es ja viele noch zu erzählen, von Bühnentechniker, über die Dramaturgen, über alle Leute, die dort das Haus belebt haben. Das werden wir versuchen. Ich bedanke mich sehr bei Petra und Frank Palmowski. Euch noch einen schönen Tag. Danke.
Danke.
Tschüss.